Bestätigung sein und für andere den Impuls geben, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ein Junge hat es mit der Barmherzigkeit und dem Mitleid so verstanden. Den ganzen Tag lang war Wirbel im Haus. Mama ist müde und heilfroh, dass die Rasselbande endlich im Bett liegt. Als sie Lukas, 3 Jahre alt, einen Gute-Nacht-Kuss gibt, umarmt Lukas die Mama ganz fest. Du tust mir so leid, Mama. So viel Verständnis hätte Mama nicht erwartet, aber das tut gut. Aber Lukas war noch nicht fertig. Du tust mir so leid, Mama, weil du mir noch einen Kakao machen musst. Barmherzigkeit aus Kindersicht. Wer kann sich noch an Weihnachten 2004 erinnern? Ich glaube, die jungen Leute nicht mehr so sehr, die unter 20 sind. 21 Jahre her. Am 26. Dezember 2004 passierte etwas, das die Welt sehr bewegt hat. Es war die Tsunami-Katastrophe in Asien. Das drittstärkste je gemessene Erdbeben und einer der bisher schlimmsten Tsunami-Katastrophen der Geschichte. Es war ja eine riesige Flut. Mindestens 231.000 Menschen in 8 asiatischen Ländern kamen ums Leben. Und 1,7 Millionen Einheimische rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos. Diese Katastrophe hatte eine Zerstörung von globaler Auswirkung gezeigt und gleichzeitig ein unglaubliches globales Interesse und Mitgefühl hervorgerufen. Man sprach von den Nachbarn in Asien. Die Welt drückte auf einmal zusammen, um zu helfen. Kritische Stimmen fragten, warum zeigte die Welt solch ein Interesse an der Not dieser Menschen? Es gab auch andere furchtbare Katastrophen, wo dies nicht geschah. War es, weil die Medien so aktiv waren und uns täglich rund um die Uhr detaillierte Informationen brachten? War es, weil Lebensgeschichten, die uns berichtet wurden, so persönlich erzählt wurden, dass es uns direkt unter die Haut ging? War es, weil wir immer wieder Bilder von leidenden Menschen vor Augen hatten und uns ihrem Anblick nicht entziehen konnten? 2 bis 3 Milliarden Euro wurden gespendet. War es, weil diese Katastrophe nicht nur Menschen, sondern auch die Natur zerstört hatte? War es, weil so viele Prominente Initiativen zum Helfen ergriffen hatten? Andere kritische Stimmen haben zu Recht ganz nüchtern bemerkt, dass wir so betroffen waren, weil Tausende von Europäern mit betroffen waren. Schwarze und Weiße lagen nebeneinander, Reiche und Arme, Seite an Seite. Ja, und viele fühlten sich persönlich betroffen, weil es ja auch unser kleines Urlaubsparadies da draußen war. Der Urlaubsort der westlichen Welt. Aber unfassbar und doch wahr, zur gleichen Zeit sahen wir Bilder von Menschen, die scheinbar unberührt von der Katastrophe ihren Urlaub fortsetzen. Manche aus Solidarität, das Geld dem Land nicht zu entziehen. Andere saßen aber mit Bierflaschen da und feierten und ließen nichts an sich herankommen. Während Tote und Geröll hinter ihrem Rücken abtransportiert wurden, berührte sie nichts. Psychologen, die um eine Erklärung gebeten wurden, ordneten diese Menschen auf die unterste Intelligenzstufe ein. Menschen, die nur ihre eigene kleine Welt sehen. Barmherzigkeit, Mitgefühl und Liebe für andere nicht entwickelt haben. Keine Empathiefähigkeit besaßen. Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Grund dafür ist eine alltägliche Begegnung, und zwar mit einem Gesetzeslehrer. Wir lesen es ja im Lukas. Ein Gesetzeslehrer steht auf, um Jesus zu testen, auf die Probe zu stellen. Ein Gesetzeslehrer, wie er hier beschrieben wird, war ein sehr gebildeter Mann, der sich im Gesetz des Moses auskannte. Testen bedeutet, dass er sehen wollte, wie treu Jesus sich gegenüber den heiligen Schriften, den Geboten, verhielt. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Was für eine fromme, scheinbar demütige Frage. Aber es war ja nicht das erste Mal, dass ein Gesetzeslehrer Jesus mit einer Frage eine Falle stellen wollte. Jesus nimmt das wahr. Obwohl die Frage sehr respektvoll und überlegt vorgetragen wurde, ist es klar, dass er nicht mit aufrichtigem Herzen zu Jesus kommt. Nein, dieser Gesetzeslehrer, der Gelehrte, wollte Jesus zu einem Disput herausfordern. Er ist gebildet und belesen und kann auf Anhieb die Schrift zitieren, und er weiß, wie man diskutiert. Er hat den rhetorischen Schliff, und wenn die Diskussion vorbei ist, kann er sich wieder bequem zurücklehnen, sein Leben unberührt und unbeeindruckt weiterleben wie bisher. Eine theologisch-philosophische Auseinandersetzung mit Jesus zu haben, bewahrt ihn davor, mit Jesus zu persönlich zu werden. Jesus merkt, was vor sich geht. Er lässt sich in dieses ausgeworfene Netz des Gesetzeslehrers nicht einfangen. Deswegen gibt Jesus keine Antwort auf die Frage. Jesus ist nun derjenige, der eine Frage stellt. Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Oh, wie peinlich. Unser Gesetzeslehrer wird plötzlich in die Rolle des Schülers zurückversetzt, der vom Lehrer Prüfungsfragen gestellt bekommt. Indem Jesus auf die Gebote hinweist, zeigt er, dass er den moralischen Anspruch des Alten Testaments bestätigt und erfüllt, der Weg zum ewigen Leben. Mit der Frage von Jesus, was steht im Gesetz, hatte unser Schriftgelehrter nicht gerechnet. Aber schlagfertig und sicher antwortet er, denn er war, wie gesagt, ein Experte auf diesem Gebiet und zitiert ohne zu zögern 5. Mose 6,5 und 3. Mose 19,18. Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hört anerkennend die Antwort aus der Schrift. Sehr gut, korrekt geantwortet und sagt, geh und tu dies und du wirst leben. Ende der Diskussion. Jesus wusste, dass der Mann nicht als Suchender nach der Wahrheit zu ihm kam. Deswegen ließ sich Jesus nicht auf eine Diskussion ein. Aber er anerkennt und lobt seine Antwort, denn sie war ja theologisch richtig, nämlich das Gesetz der Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten. Tu dies, sagt Jesus, und du wirst leben. Als der Gesetzeslehrer das hört, weiß er, the game is over. Er hat das Spiel verloren. Er dachte, dass er eine Fangfrage gestellt hat. Aber jetzt, und das war auch den Menschen, die herumstanden und dieser faszinierenden Konversation zuhörten, klar, dass er die Antwort eigentlich von Anfang an schon wusste. Der Experte der Schrift ist frustriert. Aber um seine Würde zu behalten, denkt er schnell nach und kommt mit einer neuen Frage heraus, die noch einmal aufzeigen soll, dass für ihn immer noch nicht alles klar war. Und wer ist mein Nächster? Fragt er. In aller Einfalt und mit unschuldiger Miene. Vielleicht könnt ihr so eine Miene mal machen. Das könnt ihr vielleicht gut. Jesus antwortet nun nicht nur dem Schriftgelehrten, sondern gibt allen anderen eine zentrale Botschaft weiter, indem er zum Erstaunen für alle und uns eine Geschichte erzählt. Ein Gleichnis. Heute weiß man, dass manchmal eine Geschichte aus dem Leben mehr bewirken kann als ein noch so kluger Vortrag. Heute sind viele Menschen auf der emotionalen Seite eher ansprechbar. Denkt mal an Sendungen, Sing My Song oder Voice of Germany, ich mag das. Oder Let's Dance, mag ich auch. Mit der Musik und den Liedtexten und dem Tanz werden auch Lebensgeschichten vermittelt, die uns berühren. Jesus erzählt eine Geschichte, ein Gleichnis, in der sich die Zuhörer wiederfinden können. Sie sollen zum Nachdenken anregen, die eigene Situation überdenken, das eigene Verhalten verändern, um zu lernen, wie das Leben im Reich Gottes aussehen soll. Eine Geschichte aber nicht für einen Wohlfühlglauben, sondern herausfordert und sogar provoziert. Damit hat der Experte der Schrift nicht gerechnet. Wie auch immer, der Gesetzeslehrer hat keine Chance, seinen Gedanken nachzuhängen, denn Jesus beginnt mit den Worten, ein Mann. Damit hat Jesus die Aufmerksamkeit sofort. Alle Antennen sind auf Empfang gestellt. Ein Mann. Schon mal gut. Irgendein Mann? Ein Nobody? Ein Somebody? Unbedeutend oder bedeutend? Die Geschichte in Kürze noch einmal zusammengefasst. Ein Mann reiste von Jerusalem nach Jericho, das sind 35 Kilometer, und wurde niedergeschlagen. Es ist ein gefährlicher Weg und wurde wegen zahlreichen Überfällen der Blutsweg genannt. Der Mann wurde schwer verwundet, Kleider vom Leib gerissen und wurde halbtot von den Räubern zurückgelassen. Das heißt, er lag da mit seinen lebensbedrohlichen Wunden, unter Schock, mit Schmerzen, erfüllt mit Furcht und Angst, allein und hilflos. Dann, so wird uns erzählt, kommen drei Menschen vorbei. Der erste ist ein Priester und der zweite ein Levit. Beide gehören zur religiösen Elite der damaligen Zeit in Israel. Schlussendlich kommt ein Mann aus Samarien und hat Mitleid. Der Samariter reinigt die Wunden mit Wein, lindert den Schmerz mit Öl, dann verbindet er die Wunden, legt den verletzten Mann auf seinen eigenen Esel, bringt ihn zur Herberge, zahlt für dessen Aufenthalt und vergewissert sich, dass der Mann gut versorgt wird. Er verspricht, auf dem Rückweg wieder reinzuschauen und gegebenenfalls weitere Kosten für ihn zu übernehmen. Jesu Frage: Welcher von den dreien erweist sich als den barmherzigen Mitmensch? Der Gesetzeslehrer antwortet, der, der Barmherzigkeit zeigte. Jesus antwortet, geh und tue das Gleiche. Jesus schockiert die Zuhörer, indem er den Samariter als Held der Geschichte nimmt. Die jüdischen Gesetzeslehrer waren sprachlos. Die Samariter wurden von den Juden verachtet. Für sie waren sie eine korrupte Gesellschaft. In den Synagogen wurden sie auch verflucht als Irrlehrer und sogar Gebete wurden gesprochen, ihnen nicht das ewige Leben zu geben. Hätte Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Juden erzählt, der einen Samariter hilft, das hätte bei den Juden Eindruck gemacht. Aber die Geschichte auf den Kopf zu stellen und die Elite der jüdischen Gesellschaft als Nichtnachbarn und den Samariter als den wahren Nachbarn darzustellen, das war eine Provokation. Übrigens, für einen Juden bedeutete Barmherzigkeit und Mitleid eine ganz selbstverständliche Pflichterfüllung. Die engste Gemeinschaft für einen Juden war die Familie. Innerhalb der Familie wurde Mitleid, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Hilfe und Liebe voneinander erwartet. Es war selbstverständlich. Die Auslegung über das Gebot der Liebe, der Nächstenliebe, hatte aber keinerlei Verpflichtung gegenüber solchen, die außerhalb der Familie standen, außerhalb der eigenen Kultur und dem eigenen Lebensbereich. Die jüdische Interpretation über das Gebot der Liebe war selektiv, auswählend. Sie hatten unsichtbare Barrieren aufgerichtet und somit festgelegt, wer es wert war, versorgt und geliebt zu werden. Ihre Haltung gegenüber Samaritern war grundsätzlich feindselig. So, nun ist doch die Botschaft von Jesus klar. Jesus ruft uns auf, barmherzig gegenüber denjenigen zu sein, der sich in Not befindet, der Hilfe braucht, unabhängig, wer er ist und woher er kommt. Es gibt keine Bedingungen, bedingungslos. Als unsere Tochter Therese für 4 Monate als Austauschstudentin in Kolumbien war und in einem Projekt für Straßenkinder arbeitete, hatte sie kein Problem, mitleidende Menschen zu finden. Sie brauchte nur auf die Straße zu gehen. Kinder, die auf der Straße leben, ohne ein Zuhause zu haben. Es gibt viele Länder, in denen uns die Not direkt ins Gesicht sieht. Mit der Flüchtlingswelle wurden wir alle auch herausgefordert, Menschen in Not zu helfen. Und es wurde viel geholfen. Und es wird immer noch viel geholfen. Sehr viele Initiative wurde und wird ergriffen. Wenn Not konkret und sichtbar wird, dann helfen viele ganz praktisch. Aber nicht alle Not ist für uns sichtbar. In seinem Buch Seelsorge an depressiven Menschen schaut sich Professor Dr. Michael Dietrich dieses biblische Gleichnis an und vergleicht den Halbtoten auf dem Weg nach Jericho mit den depressiven Menschen unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Die Zahl der Menschen mit Depressionen steigt weltweit rasant. Aktuelle Daten zeigen eine Zunahme depressiver Symptome. Seit der Pandemie, Depressionen und Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut, RKI, beschäftigt sich intensiv mit depressiven Erkrankungen in Deutschland. Weit verbreitet sind sie durch Niedergeschlagenheit, Appetitstörungen, Interessensverlust und Antriebslosigkeit. Oft begleitet von schneller Ermüdung, Schlaf- und Konzentrationsprobleme, die die Lebensqualität stark beeinträchtigen können. Weltweit leiden über 1 Milliarde Menschen an psychischen Störungen, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO in einem aktuellen Bericht feststellt. Das sind 14% der Weltbevölkerung. Psychische Störungen gehören damit zu den größten globalen Gesundheitsproblemen. Angststörungen und depressive Störungen machen gemeinsam über 1/3 aller Fälle aus. Sie betreffen Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeder Einkommensschicht. Man sagt, von Schwermut überfallen. Aber auch Tod und Verlust sind wie ein Überfall, brechen plötzlich in unser Leben hinein. Lebensbedrohliche Erkrankungen, Angst, Verlust, Einsamkeit, Gefangenschaft, Gewalt, Missbrauch, Flucht und der Mensch fühlt sich am Boden zerstört. Die Lebenskraft ist nicht da, halb tot. Ah, die Folie kam schon. Sie zeigt der Schrei von Edvard Munch. Wir leben in einer leidenden Welt. Überall leben Menschen mit inneren Verletzungen und Wunden. Der norwegische Künstler Edvard Munch hat einmal geschrieben, die Lebensangst hat mich begleitet, seit ich denken kann. Edvard Munch wurde 1863 geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Oslo. Als er 5 Jahre alt war, starb seine Mutter. Der Junge fühlte sich verlassen. Nur die Liebe der älteren Schwester tröstete ihn. Der Vater verfiel in einem religiösen Wahn. Als er 13 Jahre alt war, starb auch seine Schwester. Das Thema Tod ließ ihn nicht mehr los. Er war ein sehr schüchterner und überempfindsamer Künstler. Er schrieb: Ich will lebendige Menschen malen, die atmen und fühlen, leiden und lieben. Er malte die inneren Bilder der Seele. Um eine gefühlsbetonte Stimmung zu erzeugen, bediente er sich flammender Rot, giftiger Grün und mystischer Blautöne sowie makabrer dunkler Schatten. Der Schrei zeigt vor einem bedrohlichen Hintergrund aus blutroten Wolken eine gequälte, von Entsetzen gepackte Gestalt. Wer ist mein Nächster? Wohltätigkeitsveranstaltungen und Missionsberichte bringen uns die Not weit entfernter Nachbarn ganz in unsere Nähe, in unsere Umgebung. Einen Nächsten, den wir uns vielleicht nicht freiwillig aussuchen, eine Person, zum Beispiel ein Mitglied unserer Familie, ein Kind, ein Partner, ein Elternteil, ein Kollege, ein Mitstudent. Es ist sehr leicht, den eigenen persönlichen Nächsten zu übersehen. Die zwei Experten für Seelsorge und Theologie gehen an ihrem Nächsten vorbei. Der Mann aus Samarien aber hilft diesem halbtoten Mann. Obwohl er verachtet bei den Juden ist, ihn interessiert nicht, welchen Beruf er hat, wie sein Lebensstil aussieht und warum er gerade diesen Weg geht, von dem jeder weiß, dass es der Blutsweg ist, der Weg von Jerusalem nach Jericho. Was der Mann aus Samarien sieht, ist ein überfallener Mensch, niedergeschlagen und halbtot, verlassen, ohne jede Hilfe und zu Tode erschrocken, der aber den Priester und den Levit, beide Männer Gottes, wahrgenommen hat. Beide gehen auf Distanz. Beide sind gefangen in ihren religiösen Gesetzen und lassen sich nicht von der Barmherzigkeit Gottes leiten. Denn Jesus hat die Kranken und Verwundeten immer angefasst und auch berührt. Wir haben gehört, wie der Samariter sich barmherzig über den Halbtoten beugte, seine Wunden mit Wein reinigte und Öl darauf tat, um den Schmerz zu lindern. Nun war er in sicheren Händen. Was können wir von diesem Samariter lernen? Die nächste Folie, bitte. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit geht hin. Du weißt nie, wem du auf deinem Weg begegnest. Auf deinem alltäglichen Weg könnte es passieren, dass du über deinen Nächsten stolperst. Mitgefühl heißt, auf die Person zuzugehen. Es ist immer ein Risiko, ob Hilfe angenommen oder abgelehnt wird. Zweitens, Barmherzigkeit sieht hin. Es fängt damit an, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, die Nöte wahrzunehmen, nicht auszuwählen, wer es wert ist, Hilfe zu erhalten. Drittens, Barmherzigkeit tut etwas. Erste Hilfe wird benötigt. Kleine Dinge tun kann viel bedeuten. Es ist besser, etwas Konkretes zu tun und dabei vielleicht Fehler zu machen, als es zu unterlassen. Viertens, Barmherzigkeit kostet Kraft. Der Samariter lud den Mann auf seinen Esel und brachte ihn zur Herberge. Barmherzigkeit nimmt Zeit. Was immer der Samariter plante, seine Pläne wurden durchkreuzt und er nimmt sich Zeit zum Helfen. Barmherzigkeit braucht Geld. Der Samariter bezahlte alle Kosten für seinen Verwundeten. Barmherzigkeit sucht Mitarbeiter. Der Samariter erkannte seine Grenzen und Kompetenzen. Sein Anteil war die Ersthilfe. Für die Langzeittherapie war die Herberge zuständig. Keiner kann alles allein schaffen. Helfen heißt Mithelfer suchen, die mit anpacken, anderen zutrauen, dass sie auch helfen können, vielleicht auf ihre ganz eigene Art. Barmherzigkeit offenbart Liebe. In einer jungen Schulklasse in Amerika hatten alle Jungs eine Glatze. Aber von den 15 Jungs waren 14, die sich dafür freiwillig entschieden hatten. Nämlich einer von ihnen hatte Krebs bekommen und durch die Chemotherapie alle Haare verloren. Sein Freund war daraufhin zu den anderen Jungs gegangen und hatte alle motiviert, zum Friseur zu gehen, um sich die Haare abrasieren zu lassen. Als man ihn später fragte, warum er das getan hatte, meinte er, weil das Schlimmste für seinen Freund gewesen wäre, ein Außenseiter zu sein und nicht mehr dazuzugehören. Die Eltern des krebskranken Jungen waren von dieser einfühlsamen barmherzigen Tat des Freundes tief bewegt. Welcher Punkt von all den Punkten der Barmherzigkeit spricht euch an? Man kann nicht immer alles auf einmal tun. Aber vielleicht ist da ein Punkt dabei, wo es ein Appell, eine Herausforderung ist, daran zu gehen. Barmherzigkeit ist mehr als ein Gefühl. Es ist eine tief empfundene Betroffenheit, zu der konkreten Handeln motiviert und keine Gegenleistung erwartet. Es ist die konkrete Hilfe für Menschen in Not, die alles tut, um das Leben zu verringern, das Leiden zu verringern, nicht das Leben. Und Barmherzigkeit ist die dankbare Antwort eines Nachfolgers Jesus auf Gottes Barmherzigkeit. Diese Geschichte fordert uns heraus zu einem höheren Standard von Liebe. In Jesus Christus begegnet uns die liebende Barmherzigkeit Gottes. Mit seinen Augen wollen wir uns leiten lassen. Wie? Wenn du lange genug dein Ohr an Gottes Wort hast, kannst du sein Herz schlagen hören. Und nach einem Psalm ein Schlusswort: Freunde, lasst uns aufhören mit undankbarer Klage, grundlosem Gejammer, kleingläubiger Sorge. Sind unsere Augen blind, unsere Ohren taub und alle Sinne stumpf geworden für Gottes Güte und Barmherzigkeit? Ist unser Glaube weich und träge geworden? Wollen wir geliebt werden, ohne selbst zu lieben? Wollen wir Hilfe, ohne selbst zu helfen? Wollen wir Vergebung, ohne selbst zu vergeben? Ist unser Nehmen seliger als Geben? Und werden uns Bedürftige lästig? Freunde, lasst uns von Jesu Antwort an den Gesetzeslehrer bewegen und handeln. Geh und tue das Gleiche. Und nun kommt gleich, aber noch nicht einspielen, ein Video. Und ihr kennt den Song No Longer Slaves of Fear. Und diese Gruppe geht in ein Gefängnis und singt das den Gefangenen vor, denn auch Gefangene sind am Boden zerstört. Und das wollen wir jetzt zum Abschluss der Predigt hören.